Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Zehnter und letzter Vortrag der Reihe von Professor Karl Pietzka mit dem Titel Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Goethes Verwandlung des Prometheus-Mythos.
Die antiken Mythen sind Fantasien, die über Generationen hin aus Erfahrungen, aus Kenntnissen, Wünschen und Ängsten bewusst und unbewusst modelliert wurden. Immer neue Generationen veränderten sie nach ihren Bedürfnissen, ihren mentalen und psychischen Dispositionen. Schließlich wurden sie schriftlich fixiert. Sie halfen, die Wirklichkeit in Bildern zu einer imaginären, vielen gemeinsamen Welt zu ordnen, Identitäten zu stiften und zu sichern. Einige dieser Mythen, zum Beispiel die von Sisyphos, Ödipus und Prometheus, inszenieren Grundsituationen menschlichen Daseins so modellhaft und vor allem so anschaulich, dass sie bis in unsere Zeit Dichter und Philosophen anregten, ihr Selbst- und Weltverständnis an ihnen zu gestalten und zu reflektieren. Hierbei wurden sie abermals umgeformt. Wie die kollektiven Mythenbilder der Antike, so antworten auch sie als Einzelne auf ihre eigene Situation. Sie antworten im Rahmen ihrer intellektuellen und psychischen Dispositionen, ihrer Erfahrungen, ihrer Kenntnisse, ihrer bewussten und unbewussten Wünsche und Ängste und im Kontext der gesellschaftlichen Prozesse und Diskussionen ihrer Zeit. Das möchte ich heute am Beispiel der Prometheus-Ode zeigen. Sommer 1773 schrieb Goethe an einem Prometheus-Drama, ließ es dann aber liegen und in diesem Zusammenhang entstand die Prometheus-Ode. Auch später noch ging er dem Prometheus-Mythos nach. Ich beschränke mich hier auf die Ode. Vielleicht, oder ich nehme an, sicher, Sie kennen sie alle. Sie wurde Ihnen vermutlich in der Schule vorgestellt als größtes Revolutionsgedicht aller Zeiten womöglich, als lyrisches Selbstporträt Goethes, als repräsentatives Sturm- und Drang-Gedicht, Genie-Gedicht. Doch zunächst zum Prometheus-Mythos, wie er uns über Hesiod, Platon und viele andere, Aeschylus, überliefert wurde. Prometheus entstammt dem von Zeus entthronten Geschlecht der Titanen. Er formte die Menschen nach dem die ersten Menschen nach dem Bild der Götter, lehrte sie Kulturtechniken und brachte ihnen bei, die Götter um die ihnen zustehenden Opfergaben zu prellen. Dafür versagte Zeus dann den Menschen das Feuer. Prometheus holte es dennoch, wurde an den Kaukasus geschmiedet, wo er sich vom Adler gequält, trotzig weigert, sein Wissen über den Sturz des Zeus preiszugeben. Schließlich wird er von Herakles befreit. Diesen Mythos griff Goethe auf. In seiner Autobiografie lesen wir: Wir mögen unter dem Schutz von Eltern und Verwandten emporkommen, so ist doch immer das Final, dass der Mensch auf sich zurückgewiesen wird und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu den Menschen gestellt, dass sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nicht immer erwidern kann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, dass in den hilfbedürftigsten Momenten uns zugerufen wird, Arzt, hilf dir selber. Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbstständigkeit umsah, fand ich als die sicherste Base derselben mein produktives Talent. Wie ich nun über diese Naturgabe nachdachte und fand, dass sie mir ganz zu eigen angehöre, so mochte ich gern hierauf mein ganzes Dasein in Gedanken gründen. Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild. Die alte mythologische Figur des Prometheus fiel mir auf, der, abgesondert von den Göttern, von seiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, dass ich etwas Bedeutendes nur produzieren lasse, wenn man sich isoliere. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einsamkeit. Indem ich nun hierbei die Hilfe der Menschen auszuschließen hatte, so sonderte ich mich nach prometheischer Weise auch von den Göttern ab, umso natürlicher, als bei meinem Charakter und meiner Denkweise eine Gesinnung, das ist wichtig, eine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß. Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig, das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Wuchs zu und fing ein Stück zu schreiben an, worin das Missverhältnis dargestellt wird, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuen Göttern gerät, indem er auf eigene Hand Menschen bildet. Goethe verwandelt eigene Erfahrungen und Fantasien in das Bild des Prometheus, die Erfahrung von Eltern, sogar von den Göttern, verlassen zu sein, Liebe nicht erwidert zu bekommen, Erfahrungen der Einsamkeit und des Leidens und die, sich selbst helfen zu müssen. Danach die Besinnung des Heranwachsenden auf sich selbst und die beglückende Erfahrung des jungen Dichters, die Bestätigung der Selbstständigkeit in seinem produktiven Talent zu finden, das nur ihm eigen zugehört und viel Beifall fand. So hatte Schreiben den Verlassenen gerettet. In einem zweiten Schritt konnte er diese Einsamkeit dann positiv werten als Voraussetzung seines Schreibens. Ich fühlte recht gut, dass ich etwas Bedeutendes nur produzieren lasse, wenn man sich isoliere. Goethe gestaltet in der Figur des Prometheus also Schriftstellererfahrungen, die auf außerkünstlerischen Erfahrungen von Verlassenheit und Enttäuschung gründen. Nun aber die Ode. Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe, knabengleich der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Muss mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du es nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Ich dich ehren, wofür hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen, hast du die Tränen gestillet, jedes Gedrängten, Geängsteten? Hat nicht mich zu meiner geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Gnadenmorgenblütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Ein Maskengedicht. Das lyrische Ich wirft sich den Mantel der Mythologie über. Höhnisch und selbstbewusst rebelliert es als Menschenschöpfer Prometheus gegen den Herrscher droben auf dem Olymp. Doch es geht nicht um Wiederbelebung der Antike. Durch den Mund dieses Prometheus spricht das Genie des Sturm und Drang, das, stolz auf eigene Leistung, bisherige Autoritäten von sich weist. Die Absage an Zeus meint mittelbar Absage an personale Autorität schlechthin und dies auf allen Gebieten, auf politischem so gut wie auf religiösem oder poetischem. Vor allem aber ist die Ode Selbstaussprache des schaffenden Künstlers. Sie entfaltet sich, indem sie sich aus überkommener Ordnung löst, hält diese mit ihrem Repräsentanten Zeus aber dennoch gegenwärtig. Wenn Prometheus sich hier von Autorität lossagt, sich stolz auf sein heilig glühend Herz zurückwendet und ein Geschlecht nach seinem Bilde schafft, so spricht er aus, was die Ode ihrer Form nach unausgesprochen selbst vollzieht. Die freien Rhythmen verweigern sich mit ungleichen Zeilen und Strophen den Normen der Poetik. Frei von deren Autorität stellt sich ihnen die einmalige Bewegung des heilig glühend Herz entgegen. Das sind Rhythmen nicht nach dem väterlichen, sondern nach meinem Bilde. Dies gilt ebenso für Syntax und Wortwahl. Den Regeln der Grammatik zum Trotz glüht das Herz Rettungsdank und malt so die Stärke individuellen Gefühls. Das Wortungetüm Knabenmorgenblütenträume verhöhnt den guten Geschmack gesittelten Sprechens und bald einmaliges Gefühl. In Gestalt des Prometheus grenzt Subjektivität sich von Autorität ab und besinnt sich auf ihren eigenen Ort, meine Erde, auf ihr Eigentum, meine Hütte, auf ihre Leistung, ihr unabhängiges Schaffen und auf ein Wissen, das Prometheus als Kind noch gefehlt hatte, das er nun jedoch im desillusionierenden Erkenntnisakt formuliert. Das Selbstgefühl dieses Prometheus gründet darauf, dass er tut, was zuvor Zeus getan hatte. Er bringt hervor, oder was Zeus hätte tun sollen, er schützte sich wieder der Titanen Übermut. Abgrenzung von überkommener Autorität, deren identifikatorische Weiterführung, stolzes Selbstgefühl und Besinnung auf eigene Vergangenheit. In ihnen inszeniert sich hier Subjektivität. Betrachten wir die Ode genauer. Wie verhält sich Prometheus? Er sitzt. Und sitzend greift er Zeus an. Hier sitze ich, forme Menschen. Ein sitzender Revolutionär. Revolutionäres Pathos, wie es die ganze Rezeption ja uns vorführt, revolutionäres Pathos hätte verlangt, dass er steht. Auch lässt sich sitzend schlecht der Himmel stürmen. Das will Prometheus auch gar nicht. Er hat ja die Erde zum Reich. Hier sitzt er und verweist Zeus des Raums. Welch eine Demütigung für den Herrschergott, der sich mit seinen einst so gefährlichen Blitzen nur noch knabengleich an den Grenzen seines Reiches austoben darf. Nicht einmal aufstehen muss Prometheus, ihn zu verjagen. Worte genügen. Worte der Zurückweisung, der Besinnung auf eigene schmerzliche Erfahrung. Worte, mit denen er sich dann noch weiter von Zeus löst. Schließlich die herausfordernde Frage: Wähntest du etwa, nach all diesen Enttäuschungen, die ich an dir erlitt, sollte ich das Leben hassen, in Wüsten fliehen? Prometheus fühlt sich offenbar von Lebenshass und Weltflucht bedroht, also von Melancholie. Und er versteht diese Bedrohung als bösartigen Wunsch des Zeus. Seine Antwort hierauf schleudert er ihm trotzig entgegen. Hier sitze ich. Selbst ein Herrscher. Ich forme Menschen nach meinem Bilde, wie in der Genesis der Gott der Christen. Ich bin also selbst ein Gott und ich lehre sie, dein nicht zu achten. Goethe lässt mit Prometheus einen mythologisch eingekleideten Sohnesrepräsentanten, der ein unbewusstes Sohnesbild, und jetzt kommt die verfluchte Psychoanalyse, der ein unbewusstes Sohnesbild verkörpert, gegen einen Vaterrepräsentanten antreten, den Göttervater Zeus, der ein unbewusstes Vaterbild verkörpert. Im Prometheus-Drama, das die Ode zitiert, ist Zeus gegen die antike Tradition Vater des Prometheus. Auf dem unbewussten Vaterbild können weitere Vaterbilder aufruhen, der christliche Vatergott etwa, der Fürst und natürlich Bilder von Goethes eigenem Vater. Zeus ist ein schwacher Vater. Es gibt Mächte über ihm und seinen Vaterpflichten wurde er nicht gerecht. Er hatte sich dem hilfesuchenden Sohn entzogen und ihm gleichwohl Ehrfurcht abverlangt. Der Sohn hatte gelitten unter Hilflosigkeit und Enttäuschung, dass der Vater nicht half, dass die ersehnte emotionale Einheit ausblieb, das Herz, das dem Herzen antwortet, der wie die Hütte sichernde Raum, die Geborgenheit vor der Angst und die stützende Hand für den Beladenen. Dies Leiden ist der geheime emotionale Motor der Ode. Sie zeigt mehrere Möglichkeiten, auf es zu antworten. Prometheus kann in seiner Hilflosigkeit das Leben hassen und in Melancholie versinken, also die Wut über den enttäuschenden Zeus gegen sich selbst wenden. Er kann der Enttäuschung zu entkommen, den Spieß umdrehen und den Vater, der sich ihm entzog, nun selbst verschwinden lassen. Er kann sich mit der erlittenen Gewalt identifizieren und zum Manne geschmiedet, dem Vater trotzen. Er kann sich auf eigene Leistung und Größe besinnen und nicht zuletzt, er kann sich selbst zum Vater, zum Schöpfer machen. Dies sind seine Wege der Selbstrettung. Betrachten wir sie genauer. Und das zunächst ganz so, als sei Prometheus keine Fantasiefigur, sondern ein lebendes Wesen. Der Enttäuschung und Melancholie zu entkommen, kehrt die Sohnesfigur ihr Verhältnis zum Vater einfach um. Umkehrung ist durchgehendes Strukturprinzip dieser Ode. Aus groß wird klein, aus erleiden handeln. Litt Prometheus darunter, dass der Schlafende der Tropen sich entzog, so lässt er nun Zeus hinter seinem Wolkendunst verschwinden. War er ein ohnmächtig träumender Knabe, so muss jetzt der Vater Knaben gleich Disteln köpfen. Beneidete er den Zeus, so soll der nun ihn beneiden. Fühlte er sich abhängig von ihm und seiner Majestät, so sieht er jetzt ihn abhängig sogar von den Niedrigsten. Er übersteigert die Umkehrung, in der Schlussstrophe ballt er sie dann. Hatte er zuvor den Vater verehrt, so verachtet er ihn nun. Hatte der Vater, wie wir dem biblischen Schöpfungsbericht entnehmen, zuvor ihn nach seinem Bilde geschaffen, so schafft er nun andere nach dem eigenen. Der Vater aber kann nicht mehr schaffen, sondern nur noch vernichten. Herrscherlich sitzt Prometheus wie einst Zeus, und nicht er sucht den Himmel zu stürmen, sondern Zeus die Erde. In diesen Umkehrungen wird der Leidende aktiv, der Sohn zum Schöpfer, sie befreien aus Ohnmacht. In der Umkehrung gewinnt die sonst gegen das Subjekt und diffus gegen alle Objekte gerichtete Aggressivität, das Leben hassen, ein klar definiertes äußeres Objekt, den Vater. Das befreit von Melancholie und verleiht dem Angriff zusätzliche Wucht. Die Melancholie, in die er selbst zu versinken droht, wird ihm zum bösen Wunsch des Vaters. Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen? So kann der Sohn seine Melancholie sich als Bosheit des Vaters vom Leibe halten. Die Gefühle des Kindes Prometheus, seine Sehnsucht nach Zeus, nach Geborgenheit und Trost, sie hatten ihn Gefühlen der Enttäuschung ausgesetzt. Weil er fühlte, war er zu kränken. Erst durch Zeus, dann durch das ewige Schicksal und die allmächtige Zeit, durch die Herrschaft einer äußeren Realität also, die ihren eigenen Gesetzen folgt und die Gnadenträume des Fühlenden nicht beachtet. Indem er die Gewalt jener Realität in sich selbst aufnahm, wurde er hart gegen sein Herz, das unter ihr gelitten hatte. Seine Härte ist Selbstschutz, ein Versuch, sein Gefühl von äußerer Realität fernzuhalten, auch von Zeus. Nun lässt er es vaterlos glühen, objektlos, zunächst nur auf sich selbst bezogen, das heilig glühend Herz. Diese Objektferne zu bewahren, muss er gegen Zeus, zu Manne geschmiedet, weiterhin hart bleiben. Ihm gilt ja insgeheim sein Glühen auch jetzt noch. Deshalb greift er ihn an. Seine Betonung des Gefühls, sein Bezug auf sich selbst und die Härte seines Angriffs gehören zusammen. Sie beziehen ihre Kraft wechselseitig auseinander und sie antworten auf dasselbe, nämlich auf Leiden, Enttäuschung und Melancholie. Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Dies Herz trägt, nun wieder psychoanalytisch betrachtet, Züge des Größen selbst, also jenes unbewussten, frühen Selbstbilds, mit dem das Kind in der schmerzlichen Erfahrung der Trennung narzisstische Vollkommenheit in sich selbst sucht. Ich. Und das aller Verlassenheit zum Trotz. Prometheus spricht von solchen Situationen früher Verlassenheit. Es gab kein Ohr zu hören meine Klage und kein spiegelndes elterliches Herz wie meins. Betrachten wir die Prometheus-Figur also so, als sei sie ein wirklicher Mensch, so könnten wir rekonstruieren, dass ihr heilig glühend Herz als Antwort auf jene Verlassenheit entstand, in welche Zeus das Kind gestürzt hatte. Damals, als er dessen Wünschen nach Geborgenheit nicht entsprach. Diesem Selbstbild wird dann auch jene Vollkommenheit zugeschlagen, die das Kind zuvor beim Göttervater erwartet hatte. Es wird zum heilig glühend Herz vergottet. Dort können dann Allmachtsfantasien des unabhängig Schaffenden ihren Ort finden. Belassen wir es bei diesen fragmentarischen psychoanalytischen Rekonstruktionen und wenden wir uns nun Goethe zu, also weg von der Ode hin zu Goethe. Das eben skizzierte psychische Szenario entspricht einigen, aber nur einigen Szenen bei Goethe selbst. 1774 schreibt er: Was doch alles Schreibens Anfang und Ende ist die Reproduktion der Welt um mich durch die innere Welt, die alles packt, verbindet, neu schafft, knetet und in eigener Form, Manier wieder hinstellt. Er nahm die Welt in sich hinein, dann knetete er sie zu eigener Form, wie Prometheus seinen Ton. Solch ein Ton ist hier auch der Mythos. Er wird nicht außen, sondern in der inneren Welt geknetet in des Autors eigenen psychischen Szenen. Die mythologische Figur nimmt neue Züge an, auch unbewusste, die der Psyche ihres Autors entstammen. Die Ode ist eine auf Selbstbeobachtung gegründete Fantasie Goethes über sich selbst, in der er eigenes Verhalten und eigene Gefühle spiegelt. Allerdings die Ode gestaltet, wie er dies formuliert, nur eine Gesinnung. Schon bald wird er ihr in der mythologischen Maske des schönen, von Zeus geraubten Jünglings Ganymed die Komplementäre entgegensetzen und koppeln, immer koppeln mit der Ode. Ganymed, wie im Morgenrot du rings mich anglühst, Frühling, Geliebter, mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt, deiner ewigen Wärme unendliche Schöne, dass ich dich fassen möcht in diesen Arm. Hinauf, hinauf strebt's, es schweben die Wolken abwärts, die Wolken abwärts, die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir, mir. In eurem Schoße aufwärts, umfangend, umfangen, aufwärts an deinem Busen, allliebender Vater. Liebevoll wird Ganymed angeglüht von der ihn umgebenden Natur. Schließlich konkretisiert sie sich zum allliebenden Vater Zeus. In sehnsuchtsvoller Liebe wendet Ganymed sich ihm zu und wird von ihm, der seinerseits sich ihm zuwendet, emporgetragen zur wechselseitiger Vereinigung, umfangend, umfangen. Eine Fantasie der Vereinigung mit einer idealisierten Elternfigur. Dies ist das Gegenbild der enttäuschenden Erfahrung des Kindes Prometheus. Beide, Prometheus wie Ganymed-Fantasie, setzen die frühe Erfahrung der schmerzlichen Subjekt-Objekt-Trennung voraus. Mit Ganymed fantasiert Goethe eine Überwindung des Trennungsschmerzes durch Vereinigung mit einer idealisierten Elternfigur, mit einem Vaterbild, mit Prometheus. Fantasiert er die Überwindung des Schmerzes durch Abwendung und Schaffung einer eigenen Welt. Mit dem auch vorher schon skizzierten innerpsychischen Umkneten des Prometheus-Mythos antwortet Goethe auf seine eigene Situation, auch auf seine aktuelle. Und darauf komme ich jetzt. Zwischen Juli und Oktober 1773 arbeitet er am Prometheus-Drama. Mitte Juli schreibt er an Kästner. Ich bin recht fleißig und wenn's Glück gut ist, kriegt ihr bald wieder was auf eine andere Manier. Ich wollte, Lotte wäre nicht gleichgültig gegen mein Drama. Ich habe schon vielerlei Beifahrtsgrenzlein. Die Götter haben mir einen Bildhauer hergesendet und wenn er hier Arbeit findet, wie wir hoffen, so will ich viel vergessen. Heilige Musen, reicht mir das Aurum Potabile, das trinkbare Gold, Elixir Vitae, Lebenselixir, aus euren Schalen. Ich verschmachte. Was das kostet, in Wüsten Brunnen zu graben und eine Hütte zu zimmern, heut vom Jahr war's doch anders. Ich wollte schwören, in dieser Stunde vom Jahr saß ich bei Lotten. Ich bearbeite meine Situation zum Schauspiel, zum Trutz Gottes und der Menschen. So kündigt er sein Prometheus-Drama an. Die Situation, die er bearbeitet, ist deutlich. Er hat Erfolg als Schriftsteller, leidet und ersehnt sich Linderung im Schreiben. Kurz zuvor war der Götz erschienen. Für ihn hat er allerlei Beifallsgrenzlein erhalten. Es war sein Durchbruch zum gefeierten Schriftsteller. Ein Anlass, hierauf sein ganzes Dasein zu gründen. Zur selben Zeit leidet er an der Trennung von Lotte, fühlt sich in Wüsten, doch er hofft auf alchemistische Lebensrettung im Dichten. Heilige Musen, reicht mir das Aurum Potabile, Elixir Vitae. Ja, er arbeitet schon recht fleißig, ist sein eigener Arzt. Das ist allerdings mühsam. Was das kostet, in Wüsten Brunnen graben, in den Wüsten, in die Prometheus sich von Zeus gewünscht sieht. Und was das kostet, eine Hütte zu zimmern, die Hütte, die nicht Zeus gebaut hat, sondern Prometheus. Die Götter haben mir einen Bildhauer hergesendet, den Bildhauer Prometheus. Und wenn er hier Arbeit findet, also wenn ich als ein zweiter Prometheus herausarbeiten kann, wie er arbeitet, so will ich viel vergessen. Das wäre dann die Heilung. Es wäre das Elixier Vitae. Die Lotte, von der Goethe sich hier schmerzlich getrennt weiß, ist Charlotte Kästner. Sie hat Kästner 3 Monate vor diesem Brief geheiratet. Goethe wird seine Liebe zu ihr einige Monate nach dem Prometheus-Drama in die Leiden des jungen Werthers bearbeiten. Prometheus und Werther sind 2 verschiedene Antworten auf dieselbe beseligende und dann so schmerzliche Erfahrung. Einerseits trotziger Rückzug auf das eigene Schaffen und andererseits Gestaltung von Verschmelzungswunsch, Zurückweisung, Melancholie und Selbstmord. 1773 fühlte Goethe sich von allen verlassen. Im April schreibt er: Meine arme Existenz starrt zum öden Fels und ich bin allein. Wenn ich kein Weib nehme oder mich erhänge, so sagt, ich habe das Leben recht lieb. Kluger Mann. Solche Verlassenheitsgefühle setzen sich fort. Er ist von Melancholie bedroht. Meine arme Existenz starrt zum öden Fels. Ich wandere in Wüsten, da kein Wasser ist. Er spielt mit Selbstmordgedanken. Aus der spiegelnden narzisstischen Einheit verstoßen, sehnt er sich zur Heilung der schmerzenden Wunde nach einem spiegelnden anderen. Er schreibt: Sie klagen über Einsamkeit. Ach, dass das Schicksal der edelsten Seelen ist, nach einem Spiegel ihrer selbst zu seufzen. Spiegelnd sucht er sich seiner selbst zu vergewissern. In Situationen schmerzvoller Trennung schafft er sich das rettende Spiegelbild selbst. Dem eigenen Bild zu begegnen, bedeutet ihm narzisstisches Glück. Er spricht es sogar dem Christengott zu. Musste er, also der Gott, Menschen machen nach seinem Bild, Genesis, ein Geschlecht, das ihm ähnlich sei? Was müssen wir fühlen, wenn wir Brüder finden, unser Gleichnis uns selbst verdoppelt? Die narzisstische Einheit ist hier hoch idealisiert. Er nimmt göttliches Schaffen zum Bild eigener Versuche, sich zu heilen, nach seinem Bilde zu schaffen, sich im Geschaffenen selbst verdoppelt wiederzufinden. Spiegelnd künstlerisches Schaffen wird zum Elixier Vitae, zur Salbe auf der narzisstischen Wunde. Er spiegelt sich in seinem Geschöpf Prometheus, das sich wiederum in seinen Geschöpfen spiegelt. Ein Geschlecht, das mir gleich sei. So spiegelt er sein eigenes Spiegeln. In die Art, wie der erwachsene Goethe hier seine aktuelle Situation erfuhr, gehen frühe Erfahrungen und Fantasien ein. In Dichtung und Wahrheit erzählt er eine Situation, die an die Enttäuschung des Prometheus erinnert. Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düstere Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Gemütern zu erwecken. Wir Kinder sollten allein schlafen. Und wenn uns dieses unmöglich fiel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Ruhestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Da Goethe ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, fand er kein Ohr zu hören seine Klage. Der Vater hat nicht die Tränen gestillet, je des Geängsteten. Goethe mildert in seiner Ode sogar die Grausamkeit des Vaters, wenn der doch bloß der Schlafende da droben geblieben wäre. Aus dem Bild des erschreckenden Vaters macht er eines des eher Enttäuschenden. Doch jetzt, 1773, meint er ja, genug Kraft zu haben, sich von diesem Vater zu befreien. Er schreibt an Kästner: Ich, lieber Mann, lasse meinen Vater jetzt ganz gewähren, der mich täglich mehr in Stadt-Zivilverhältnisse einzuspinnen sucht, und ich lasse es geschehen, solange meine Kraft noch in mir ist. Ein Riss und all die siebenfachen Bastseile reißen. Sind in zwei. Da tritt der Vater als Vertreter des gesellschaftlichen Realitätsprinzips auf, doch eigentlich ist er schon überwunden. Der Sohn hat Kraft und stellt sich nur noch gehorsam. Ein Riss und der gefesselte Prometheus erhebt sich aus mürben Bastseilen. Das Genie geht seinen unbürgerlichen Weg, der Schöpfer Prometheus trotzt dem schwächlichen Vater. Doch kehren wir zurück zu jener Erinnerung an die Kindheit. Wolfgang und seine Schwester Cornelia schlafen getrennt von ihren Eltern. Wärme und Geborgenheit des frühen Mutter-Kind-Verhältnisses haben sie verloren. Sie entwickeln, so konstruiere ich, Fantasien der Trennung aufzuheben. Fantasien, um die Trennung aufzuheben. Doch die, bei denen sie fantasierend die alte Geborgenheit suchen, kommen ihnen als Gespenster bedrohlich entgegen. So verschärft sich ihre Verlassenheitserfahrung. Nicht wissend, woraus vor ein, suchen sie Geborgenheit bei Bedienten, also nicht mehr bei ihren Eltern. Sie suchen sekundäre Geborgenheit. Doch der Vater tritt ihnen, die vor den Gespenstern flüchten, selbst als Gespenst entgegen und schreckt sie in ihre Einsamkeit zurück. Sehnsuchtsvoll auf dem Weg nach Geborgenheit werden sie enttäuscht und neuen Trennungserfahrungen ausgeliefert. Sie finden kein Ohr zu hören, ihre Klage. Was blieb dem kleinen Wolfgang, wollte er sich nicht erneutem Schrecken ausliefern. Er konnte sich im dunklen Zimmer Fantasien hingeben, die seine Trennung aufheben. Fantasien liebevollen Verschmelzens, wie der Erwachsene sie etwas später im Ganymed oder auch im Werther gestalten wird. Oder er konnte sich trotzig auf sich selbst zurückziehen. In Dichtung und Wahrheit lesen wir: Ich hatte jung genug gar oft erfahren, dass in den hilfbedürftigsten Momenten uns zugerufen wird: Arzt, hilf dir selber. Auf sich selbst verwiesen blieb dem Kind die Möglichkeit, sein eigener Arzt zu werden, die aufgezwungene Einsamkeit zur Selbstgewollten zu machen und sich vom ewigen Schicksal zum Manne schmieden zu lassen. Doch auch eine beglückende Möglichkeit winkte. Ganz allein war er ja nicht. Cornelia, die Schwester, war mit ihm zurückgeschreckt worden. In ihrer beider Angst fänden sie beide ein Herz, das mir gleich sei, könnten sich gegenseitig geben, was sie nicht hatten finden können, Wärme und Geborgenheit. Sie könnten sich liebevoll spiegeln. Solch frühe Erfahrungen, wie sie sich hier andeuten, gehen ein in aktuelle Erfahrungen und Verhaltensweisen des 1773 von Goethe zurückgewiesenen, der sich gegen diese Erfahrungen und gegen seinen erfolgreichen Rivalen Kästner, um der Verlassenheit zu entkommen, prometheisch seinen Prometheus erdichtet. Bisher habe ich die Prometheus-Ode als rein individuelle Verarbeitung der bloß individuellen Lebensgeschichte Goethes gedeutet. In ihr artikuliert sich jedoch das Lebensgefühl der ganzen Sturm- und Drang-Generation. Sie ist gesellschaftlich repräsentativ, ihr Individuelles ist ein gesellschaftlich Individuelles und es entstammt einem bestimmten Ort der Geschichte, jener Schwellenzeit oder auch Sattelzeit, nämlich in der die bürgerliche Formation sich gegen die Feudale spürbar durchzusetzen beginnt. Hierzu nur ganz holzschnittartig. Die feudale Gesellschaft organisierte sich in einer Hierarchie personaler Abhängigkeiten, auf deren Gipfel der Fürst thronte und über ihm als religiöse Rechtfertigung der Gott. Die bürgerliche Formation gründet auf der wahren Geldbeziehung, eine personale Autorität gibt es insofern über den Individuen nicht, wohl aber eine unpersönlich abstrakte, den Markt, ihr ewiges, auch heute noch geltendes Schicksal. Je mehr die bürgerliche Formation sich damals durchsetzte, desto deutlicher zerstörte sie die feudale Ordnung, deren Systeme, der Sinngebung und deren Autoritäten. Wir befinden uns im Zeitalter der Aufklärung. Das ist der Prozess der Aufklärung. Es ist aber auch das Zeitalter des Feudalabsolutismus. Noch ist die Herrschaft von Fürst und Adel weitgehend gewahrt, jedoch um den Preis, dass der Fürst im Merkantilismus dem Bürger den Markt bereitet, damit er durch dessen Steuern, durch die Steuern, die der Bürger zahlt, seine Ausgaben, die repräsentativen Aufgaben des Fürsten, bezahlen kann. Deshalb stehen die Bürger stolz auf ihre Leistung mit dem Fürst zunehmend in Konflikt. In der Ode ist er deutlich artikuliert. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Ihr seid abhängig von uns, Bürgern, und eigentlich recht erbärmlich. Die Ode ist zumindest unausgesprochen ein politisches Gedicht. 1819 schrieb Goethe von den modern sans-culottischen Gesinnungen des Prometheus-Dramas, das sogar erheblich versöhnlicher ist als die Ode. 1820 warnte er in einem dem Dramenmanuskript beigegebenen Brief: Lasset ja das Manuskript nicht zu offenbar werden, damit es nicht in Druck erscheine. Es käme unserer revolutionären Jugend als Evangelium recht willkommen und die hohen Kommissionen zu Berlin und Mainz möchten zu meinen Jünglingsgrillen ein sträflich Gesicht machen. Merkwürdig ist jedoch, dass dieses widerspenstige Feuer schon 50 Jahre unter poetischer Asche glimmt, bis es zuletzt real entzündliche Materie ergreifend in verderbliche Flammen auszubrechen droht. 1820, nach den Karlsbader Beschlüssen, die bürgerliches Freiheitsbedürfnis zum Vorteil der Fürsten erneut zu unterdrücken suchten, warnt der selbst zum Olympier gewordene vor seinen prometheischen Anfängen. Im Prometheus-Drama schimmert sichtbarer als in der Ode hinter Zeus der absolutistische Fürst durch. Prometheus weigert sich, Burggraf der Götter zu werden. Merkur versteht dies als Hochverrat und Zeus selbst droht den Menschen, wenn sie meinem Fürstenarm sich widersetzen. Die Linie, die vom leiblichen Vater zum Landesvater und schließlich zum Vatergott führt, ist hier deutlicher gezogen. Die Ode kennt dazu hin das stolze Pochen auf die eigene Hütte, die in der Literatur der Zeit als Symbol bürgerlicher und bäuerlicher Unabhängigkeit gegen die fürstlichen Paläste ausgespielt wird. Später Büchner, Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen. Um 1773 herrschte noch der Absolutismus, doch seine Autorität begann zu schwinden. Der oberste Fürst, der Kaiser, war schwach. Sogar Friedrich II., das Musterbild eines aufgeklärten Fürsten, den Goethe dem Vorbild seines Vaters folgend verehrt hatte, enttäuscht ihn. Wir lesen in Dichtung und Wahrheit, dass Goethe schon während des Studiums in Leipzig, also früher, nach und nach die unbedingte Verehrung erkaltend fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte. Das geschah zu einem Zeitpunkt, wo mir alle Autoritäten verschwinden und ich selbst von den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweifeln, ja, verzweifeln sollte. Diese Verzweiflung an Autoritäten, die keine bergende, in sich geeinte und idealisierbare Welt mehr bieten konnte, antwortet auf das Zerbrechen feudaler Autorität. Die Prometheus-Ode greift die enttäuschende fürstliche Autorität an und setzt ihr das Selbstbewusstsein des auf seine eigene Leistung pochenden Bürgers entgegen. Die Sprengkraft, welche die Ode damals hatte, zu erkennen, lohnt es sich, auf die Geschichte ihrer Veröffentlichung zu blicken. Goethe hatte sie lediglich unter seinen Freunden zirkulieren lassen. Einer von ihnen, Heinrich Jacobi, hatte sie 1785 ohne Goethes Wissen in einem Buch veröffentlicht und eine Nachricht eingefügt. Das Gedicht Prometheus wird zwischen Seite 48 und 49 eingeheftet. Es ist besonders gedruckt worden, damit jedweder, der es in seinem Exemplar lieber nicht hätte, es nicht darin zu haben braucht. Noch eine Rücksicht hat mich diesen Weg einschlagen lassen. Es ist nicht ganz unmöglich, dass an diesem oder jenem Orte meine Schrift des Prometheus wegen konfisziert werde. Ich hoffe, man wird nun an solchen Orten sich begnügen, das strafbare besondere Blatt allein aus dem Weg zu räumen. Für den Fall, dass jemand die strafbare Ode herausnehmen will, legt Jacobi eine abgeänderte Seite bei. Hier stand: Dieses in sehr harten Ausdrücken gegen alle Vorsehung gerichtete Gedicht kann aus guten Gründen hier nicht mitgeteilt werden. Nun wird deutlich, warum die Ode von den Organen des feudalabsolutistischen Staates konfisziert werden könnte. Sie richtet sich gegen alle Vorsehung, gegen die Providentia des mit den Fürsten liierten Christengottes. Gemeint ist vor allem der Gott der lutherischen Orthodoxie. So bemerkte Lessing, als Jacobi 1780 ihm die Ode zeigte: Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich. Ich kann sie nicht mehr genießen. Hen kai pan, eines und alles. Ich weiß nichts anderes. Dahin geht auch dieses Gedicht, so Lessing nach der Erzählung von Jacobi. Lessing diagnostizierte orthodoxe Begriffe von der Gottheit. Es sind Begriffe vom persönlichen, überweltlichen, theistischen Schöpfergott, dem die lutherische Orthodoxie ihren behördlich genehmigten Gebetshauch spendet. In unchristlichem Selbstbewusstsein, in Superbia, stellt sich ihm nun der selbstheilige Mensch entgegen, gegen das Schaffen nach seinem Bilde, das nach meinem Bilde. Christliche Vorstellungen, auch pietistische, treten in den Dienst der Anklage gegen diesen Gott. Er erbarmte sich nicht und er hat nicht die Schmerzen gelindert jedes Beladenen. Einige christliche Werte bleiben erhalten, doch sie zeigen, dieser Gott verhält sich unchristlich. Der zweite Teil der Ode ist sogar christliches parodierend aufgebaut. 1. Korinther 13 heißt es bei Luther: Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Sogar das Bild der Hütte verweist auf die Bibel. Im Buch Jona zieht Jona in die Wüste, baut sich eine Hütte und trotzt von ihr aus Jahwe. Die Auseinandersetzung mit der lutherischen Orthodoxie war mittelbar eine mit dem Feudalabsolutismus. Die Orthodoxie sicherte durch das Gottesgnadentum die Herrschaft der Fürsten. Die Fürsten selbst standen ihrer Landeskirche als geistliches Oberhaupt vor. Die Spitzen der beiden sich wechselseitig stützenden patriarchalen Herrschaftssysteme, des kirchlichen und des weltlichen, waren Vaterfiguren, Vater Gott und Landesvater. Beide konnte Goethe, der ihre nahe Verwandtschaft durchaus spürte, im Göttervater Zeus verdichten und des Raumes verweisen. In des Prometheus Auseinandersetzung mit Zeus geht die Goethes mit den Vertretern der Vaterreihe ein. Die Schwäche ihrer Autorität lockte zum Angriff und zugleich zur Klage, verlassen zu sein. Blicken wir bei unserer gesellschaftsgeschichtlichen Skizze nun von der Vater zur Sohnesfigur. Sie, Prometheus, repräsentiert im mythologischen Gewand das bürgerliche Individuum, eine modellhafte Abstraktion. Hatten in der hierarchisch strukturierten feudalen Formation die Individuen ihre Identität durch ihren Ort in der Ständeordnung, zum Beispiel als Bauer, Ritter, Kaiser, erhalten, so müssen sie in der bürgerlichen Formation ihre Identität, das gilt bis heute, tendenziell als eigene Leistung gewinnen. Unabhängig von übergreifender Ordnung und schützender personaler Autorität sind sie tendenziell einsam und auf sich selbst zurückgewiesen. Schon dies zeigt, wie genau Goethe mit seinem Prometheus Erfahrungen des bürgerlichen Individuums aussprach. Prometheus fühlt sich unabhängig, einsam, pocht auf eigene Leistung und wendet sich auf sich selbst zurück. Er thematisiert seine Kindheit als Ort der Erfahrung und versteht seine individuelle Entwicklung als Lernprozess, der zu seiner jetzigen Haltung führt. Hierbei sucht er sich aus persönlicher Abhängigkeit zu lösen. Als Inbegriff des bürgerlichen Individuums galt damals das Genie. Verstehen wir Prometheus als dessen Repräsentanten, so wird noch deutlicher, in welchem Ausmaß sich hier Momente der überindividuellen Gesellschaftsgeschichte mit solchen durchdringen, die der ganz individuellen Geschichte Goethes entstammen. Dann begreifen wir auch, warum es Goethe gelingen konnte, hier Tendenzen einer ganzen Epoche Ausdruck zu geben und dabei doch seiner ureigenen Problematik zu folgen. Genie wurde ganz allgemein als, Zitat, die natürliche Geschicklichkeit verstanden, gewisse Dinge leichter und besser zu vollbringen, als anderen möglich ist. Genie in dieser Bedeutung war die wichtigste Eigenschaft des unternehmerischen bürgerlichen Individuums. In einem Lexikon der Zeit heißt es, Begierde und Fähigkeit, sich durch Geschicklichkeit, Fleiß und Arbeitsamkeit untereinander hervorzutun in der Konkurrenz, als welches eigentlich dasjenige ist, was man unter Genie verstehen muss. In diesem volkswirtschaftlichen Sinn erscheint der Begriff häufig. Zum Beispiel Simon Steitz, Hofkonditor, errichtete vor 40 Jahren aus eigenem Genie und Antrieb eine Steingutfabrik. Ja, das ist die Hauptbedeutung. Dies ist die vorherrschende, nicht aber die einzige Bedeutung. Im selben Lexikon heißt es, in noch engerer Bedeutung versteht man unter diesem Ausdrucke zuweilen, besonders in den schönen Künsten, die zum Erfinden nötige scharfe und schnelle Beurteilungskraft, schnellen Witz und unerschrockenen Mut, figürlich, also das Genie, ein Mensch, eine mit Genie begabte Person. In dieser Bedeutung meint Genie im Sturm und Drang das künstlerisch schaffende bürgerliche Individuum, das unabhängig von herrschender Autorität sein Schaffen selbst in die Hand nimmt. Die emphatische Feier gerade des künstlerischen Genies ergab sich wohl daraus, dass dieses sich im Kunstwerk leichter als der wirtschaftende Bürger eine kleine eigene Welt schaffen konnte, in der es möglich war, Wünsche auszuleben und sich einzigartig zu dünken. Die Genieästhetik des Sturm und Drang, wie sie die Prometheus-Ode in Szene setzt, hat eine lange Vorgeschichte in der sich entfaltenden bürgerlichen Formation. Es ging um den Konflikt zwischen Ingenium und Studium. Neuschöpfung originaler Werke und Nachahmung von Autoritäten. Und es ging um die Gottähnlichkeit dichterischen Schaffens. Schon im 16. Jahrhundert hatte Scaliger dem Dichter zugestanden, wie ein zweiter Gott zu schaffen. Velut alter Deus condere. Die Diskussion um das dichterische Genie wurde in den bürgerlich fortgeschrittensten Ländern, also in Italien, Frankreich und England, geführt. Mit der sich beschleunigenden Entfaltung der bürgerlichen Formation auch in Deutschland griff sie auch hierhin nach Deutschland über. Der Sturm und Drang in Deutschland verwarf schließlich das Studium der Regeln zugunsten des Ingenium, das er vom Gefühl des heilig glühend Herz her verstand. Dem Genie sprach er Gottes Ebenbildlichkeit zu. Genies sind Ebenbilder der Gottheit, heißt es 1773 bei Herder. Hier ist der historische Ort der Ode. Auch die Gleichsetzung von Prometheus und Gottes ebenbildlichen Genie hatte ihre Vorgeschichte. Ende des 17. Jahrhunderts hatte der Franzose Charles Perrault den göttlichen Funken der dichterischen Sensibilität des Genies als das Feuer bezeichnet, das Prometheus vom Himmel holte. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts identifizierte der Engländer Shaftesbury den schaffenden Künstler mit Prometheus. Er nannte ihn a second maker. Künstlerisches Schaffen begriff er als Ausfluss göttlicher Schöpfungskraft und so als selbst göttlich. Diese Gleichsetzung von Dichter und Prometheus wurde in Deutschland bald bekannt. 1749 erschien die Übersetzung. Der Mann, der wahrhaftig und in dem rechten Verstande den Namen eines Poeten verdient, ist in der Tat ein zweiter Baumeister, ein rechter Prometheus, der unter Jupiter arbeitet. Bei Goethe ist er dann nicht mehr ein Prometheus unter Jupiter, sondern einer, der sich diesem zumindest ebenbürtig fühlt. Der antike Mythos, also das Medium, in dem Goethe hier seine Produktivität feiert, war damals eine gesellschaftlich nicht mehr gültige, aber doch wenigstens gelehrsam tradierte Religion geschätzt, doch so unverbindlich, dass es möglich wurde, hier eigenes spielerisch-ästhetisch ins Überzeitliche zu stilisieren. In der mythologischen Figur Prometheus stand Goethe ein objektiv vorgegebenes Medium für seine subjektiven Fantasien und Gefühle zur Verfügung. So konnte er diese Gefühle entäußern, gestalten und in den intersubjektiven Verkehr einbringen. Subjektives konnte sich lyrisch aussprechen, ohne im Grenzenlosen zu verfließen. Und mehr noch, hinter der Fassade des ästhetisierten Mythos konnten die individuellen Wünsche und Ängste verschwinden und mit ihnen die allzu privaten Anlässe, aber auch die mehr oder weniger bewussten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, etwa mit dem Christengott und dem Fürsten. Dennoch schimmern sie durch. Goethe hat sich des Prometheus Titanengewand nach seinem Wuchse zugeschnitten. Das Recht, die Mythologie hierbei als Werkzeug und nicht als Zweck einzusetzen, wie Herder dies formuliert, dieses Recht hat eben auch wieder Herder ihm zugesprochen. Herder: Aber aus der Bilderwelt der Alten gleichsam eine neue uns zu finden wissen, das erhebt über Nachahmer und zeichnet den Dichter. Man wendet die alten Bilder und Geschichten auf nähere Vorfälle an, legt in sie einen neuen poetischen Sinn, verändert sie hier und da, um einen neuen Zweck zu erreichen. Auf der Ebene der Theorie bereitete Herder das Feld für Goethes Umgang mit dem Prometheus-Mythos. Den Feuerraub, den Opferbetrug, das Anschmieden am Kaukasus, den Adler und den rettenden Herkules, sie alle konnte er abtrennen vom alten Titanengewand und die Stoffreste des Zeus trotzenden Menschenschöpfers zuschneiden zum Mantel eines Sturm- und Drang-Genies. Eines Genies, das seine eigenen Werke formt aus eigener Kraft und im Trotz gegen versagende Autorität. Die antiken Mythen, so hatte ich begonnen, sind Fantasien, die über Generationen hin aus Erfahrungen, Kenntnissen, Wünschen und Ängsten bewusst und unbewusst modelliert und variiert wurden. Sie halfen, die Wirklichkeit zu einer imaginären Welt zu ordnen, Identitäten zu schaffen und zu sichern. Wie die kollektiven Mythenbildner der Antike, so antworteten auch neuzeitliche Dichter mit ihrer Arbeit am Mythos auf ihre eigene Situation. Sie antworten im Rahmen ihrer intellektuellen und psychischen Disposition, ihrer Erfahrungen, ihrer Kenntnisse und im Kontext der gesellschaftlichen Prozesse und Diskussionen ihrer Zeit. Das wollte ich am Beispiel von Goethes Prometheus-Ode zeigen. Danke.